Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI-Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Wir haben Anfang Mai, draußen ist es warm, ich trage ein T-Shirt und wir müssen auf den April zurückgucken. Wir dürfen auf den April zurückgucken, lieber Jochen. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der Anfang Mai schon damit gesäumt war, dass wir beide auf verschiedensten Arten von Konferenzen waren. Ich da, wo irgendwie sich die Schönen und Reichen und Möchtegern Jungen rumgetrieben haben auf der OMR und du im Old-Fashioned Bonn bei den Kollegen, die meinen, den Zahlungsverkehr unter sich zu vereinen bei den Kollegen vom EHI. Hallo Jochen.
Hallo André. Ja, sehr unterschiedliche Welten. Du auf der shiny Marketing-Welt und ich eher so auf der drögen Payment-Welt. Und dröge in Großbuchstaben Ausrufezeichen.
Aber man muss, glaube ich, aber dazu sagen, dass wir beide einfach auch nur unsere Heimatstädte dafür benutzt haben und wahrscheinlich deshalb es für uns beide jeweils sehr, sehr, sehr einfach war, die Entscheidung. Ne?
Genau. Wobei ich eigentlich immer bei der OMR abschrecke wegen Hotelpreise, Reise und so voll. Würde ich da wohnen? Natürlich wäre ich natürlich da, auch bei den ganzen
Zeiten. Das meine ich ja. Also unsere Heimatstädte, ne? Also deshalb ist es für mich natürlich auch ein leichtes, dort an den Tagen mal da vorbeizugucken und gar nicht unbedingt die ganze Zeit da sein zu müssen. Denke natürlich gar nicht über Hotels nach, sondern mache eher immer das Angebot an Freunde und Bekannte, dass sie natürlich bei uns übernachten können. Und
Hotel Bajorath.
Genau, das nutzt auch die oder der ein oder andere dann auch und ist dann meistens auch zur OMR da. Wobei das ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht das größte Problem war in diesem Jahr. Also das hört man immer wieder. Aber es gab dann irgendwie doch immer wieder Zimmer. Also Jan zum Beispiel hat kurzfristig noch gebucht, also Sessenhausen und hat was gefunden. Also so schlimm scheint es dann doch nicht gewesen zu sein.
Okay. Ja gut, letztes Mal schon eine Bahncard 100 und da habe ich gar nicht in Hamburg übernachtet, sondern in Berlin und bin einfach mit Zug morgens hin und abends zurückgefahren. Ja. War auch okay.
Und es gab aber halt auch dieses Mal auf der OMR natürlich auch wieder viele Payment-Themen und es gab vor allen Dingen auch viele Themen, die so auf vielen Panels irgendwie mit kurz diskutiert worden sind, wie zum Beispiel das Thema, was ja auch irgendwie auch zu uns gehört, Altersvorsorgedepot, also auch echt ein sperriges Wort, was auf vielen Panels irgendwie vorkam. Sogar auf so einem Female-Panel kam das vor und unser Vizekanzler hat es benutzt. Also es wurde wirklich immer wieder mal irgendwie benutzt. Also insofern spielte das Thema Banking und Payment auf der OMR auch eine Rolle. Die DKB hatte einen großen Stand. Die Kollegen von Revolut hatten einen riesengroßen Stand. Also es war durchaus dann doch an vielen Stellen präsent.
Ja. Ja, und das ganze Thema AI natürlich. Ich habe immer noch die Pip Klöckner Keynote noch nicht geschaut. Das ist, glaube ich, also das wäre eigentlich der Nummer 1 Spot gewesen, wo ich hingegangen wäre, weil mich dann doch die Marketing-Themen jetzt nicht so interessieren, sondern eher die tieferen Themen.
Aber Heidi Klum war großartig und Bill Kaulitz auch, Jochen.
Interessiert mich nicht. Wobei, ich kenne einige, die auch in unserem Alter diese Sendung noch gucken und das ganz spannend finden. Aber
Heidi ist in unserem Alter.
Ja.
Wie nicht? Jochen, wir wollen trotzdem auf die News gucken und nicht nur über die letzten Konferenzen. Also, der Mai hat angefangen, die Konferenzen haben stattgefunden und wir gucken trotzdem auf die April-News zurück. Und du hast als erstes mitgebracht den News, wo du biased bist, aber über die du trotzdem natürlich sprechen darfst. Es gibt ein Jahr Deutschland zahlt digital, auch ein sperriger Begriff, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja.
Und eine Initiative wird zu einem Verein. Ich weiß nicht irgendwie, was besser ist, aber so sei es. Also erzähl ein bisschen mehr, was dahinter steckt.
Also vor einem Jahr war ich noch gar nicht dabei. Ich bin da erst im Herbst dazugekommen, als Markus Mosen, der ja der Präsident von der ganzen Initiative war und ist, zur N26 gegangen ist und da natürlich nicht mehr so viel Zeit hatte und mich gebeten hat, da das ein oder andere Mal einzuspringen. Schöne Grüße
an
Markus.
Als mein Kumpel Arne Präsident vom Segelverein wurde, habe ich ihm sofort erstmal einen Kapuzenpulli mit El Presidente geschenkt. Vielleicht musst du das mit Markus auch machen.
Ja, bin ich El Vizepräsidente jetzt. Brauche auch einen.
Dafür gibt es keinen Hoodie.
Ja, also was ist jetzt eigentlich passiert? Letztendlich ist das eine Art Verband, der gerade im Lobbying hinsichtlich der Akzeptanz von digitalen Zahlverfahren aktiv ist. Da geht es gar nicht jetzt irgendwie um Bargeld wegzunehmen, sondern letztendlich die Schwelle, um digitale Zahlverfahren zu akzeptieren, möglichst niedrig zu machen. Und da haben sich jetzt eben die Schemes und viele Acquirer zusammengeschlossen, um zu sagen, halt so, wenn du noch keine digitale Akzeptanz hast, kannst du es ein Jahr kostenlos bekommen. Keine Terminalmiete, Terminal umsonst, keine Kartengebühren, um es einfach auszuprobieren. Und das ist im Grunde war eine Initiative ursprünglich zu sagen, da brauchen wir auch gar keinen Verein, können die Acquirer alle machen. Und es jetzt im Rahmen auch des Koalitionsvertrags und auch des neuen Koalitionsvertrags in Rheinland-Pfalz und der Initiative in Berlin, also im Land Berlin, hinsichtlich mehr digitale Zahlungen, auch im Kontext der Steuervermeidung, ist das Thema eigentlich auch ein sehr politisches und kommunikatives Thema gewesen. Und deswegen, um in der Politik ernst genommen zu werden, muss man da irgendwie eine Entität haben, einen Verein, einen Verband. Und deswegen haben wir da jetzt quasi den Schritt gegangen, einen Verein zu gründen. Aber letztendlich die Initiative bleibt, das Angebot bleibt. Es ist jetzt nur im Kontext der digitalen Kommunikation, nicht digital, der Kommunikation mit der Politik, um diese Themen voranzutreiben, dass man da auch einen Verein hat.
Ja, so ein bisschen so, ja. Wie du es gerade sagtest, ein Verband, ein Verein, wie auch immer, happy, dass ihr das tut. Und wer unterstützt es? Also wer stellt die Terminals und den ganzen Kram zur Verfügung? Sind es die Sumups dieser Welt oder sind es andere Acquirer?
Alle. Also alle nennenswerten Acquirer. Ich kenne echt gerade keinen.
Kann ich das denn aussuchen als Merchant, was ich haben möchte?
Also du kannst dir eine Acquirer aussuchen. Also du musst jetzt nicht irgendwie zusammen abgehen oder PayOne oder wo auch immer, sondern letztendlich alle haben dieses Angebot und die differenzieren sich natürlich dann nach dem Jahr. Da gibt es natürlich dann sehr größere Differenzierungen. Du kennst die Unterschiede zwischen SumUp, einem SumUp-Terminal und einem klassischen Ingenico-Terminal bei einem normalen Acquirer. Und das ist natürlich dann die Entscheidung, die dann jeder treffen muss. Zu wem gehe ich eigentlich? Aber egal, bei wem man hingeht, man hat zumindest im ersten Jahr die komplette Terminalmiete, das Terminal umsonst und die Payment-Gebühren umsonst.
Ist ja cool. Also ist auch wirklich nett, dass da so viele mitmachen und dass das wirklich dann auch genutzt wird. Und ja, gute Initiative. Und das Ganze hast du gerade schon angedeutet. In Berlin gibt es jetzt eine Kartenzahlungspflicht gegen Steuertricks. Was heißt denn das, Jochen?
Ja, letztendlich, das Lustige ist, das kommt eigentlich, ist eine deutsche Initiative in Griechenland. Im Rahmen der berühmten Troika, wenn ich noch erinnere, als Griechenland pleite war, wurde das auch den Griechen aufoktroyiert. Ihr müsst jetzt viel mehr Bargeld bekämpfen und digitale Zahlungen machen, um die Steuervermeidung zu reduzieren, damit ihr mal wieder auf einen grünen Ast kommt und wieder ein bisschen Geld verdient. Und das ist da auch sehr erfolgreich umgesetzt worden. Und Berlin macht jetzt oder versucht jetzt das Gleiche im Land Berlin. Also sprich, dass die Cash-Only-Händler mehr und mehr zurückgedrängt werden hinsichtlich der digitalen Zahlungsakzeptanz, dass man eben dann halt auch von den Steuerbehörden ein bisschen mehr Sicht auf das Thema hat. Da schwingen natürlich zwei Sachen mit dabei, ein bisschen Überwachung, aber natürlich auch Steuervermeidung. Und Berlin hat sich zumindest da jetzt darüber entschieden, dass man versucht, die Cash-Only-Modelle zurückzudrängen. Also ich denke mal zum Beispiel so an den einen oder anderen Späti, wo es natürlich schwieriger ist, rauszufinden, was ihnen da alles verkauft, etc.
Aber das heißt, die versuchen das umzusetzen und es gibt diese Pflicht noch nicht, oder wie?
Das ist im Moment eine Initiative vom Land Berlin, das zu machen. Eine gleiche Initiative gibt es, habe ich gerade eben schon gesagt, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Es gibt eine gleiche Initiative jetzt im neuen Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz, der neuen Großen Koalition. Also man sieht da, dass das auf Landesebene, Berlin, Rheinland-Pfalz, also auch auf Bundesebene vorangetrieben wird. Wann es mal irgendwann kommt, in welchem Kontext es kommt, zum Beispiel auch mit der Registrierkassenpflicht, das ist noch unklar. Aber man sieht da am Horizont etliche Initiativen, die irgendwann sich materialisieren, in welcher Form auch immer.
Ich verstehe das noch nicht so ganz. Also du sagst, es ist eine Initiative, aber das Land Berlin könnte doch selber das Ganze umsetzen, oder nicht?
Ja, natürlich. Das ist eine Initiative, die irgendwann dann vom Land Berlin zu einem Gesetz kommt. Also es hat jetzt nichts, das ist jetzt nicht irgendwie jemand Drittes, ein Verein wie Deutschlandszahl Digital, die da irgendwie rumpoltern, sondern letztendlich, das ist eine Gesetzesinitiative, die entweder in einem Koalitionsvertrag oder bereits in einem potenziellen Gesetz reingegossen ist und dann durch den normalen demokratischen Gesetzgebungsprozess durchgehen muss.
Okay, aber Berlin möchte das gerne als, also ich sehe das, lese es gerade noch mal genauer. Es ist eine Bundesratsinitiative. Das heißt, Berlin würde es nicht lokal umsetzen, sondern Berlin möchte es gerne durch den Bundesrat bringen und dann damit halt wirklich bundesweit umsetzen. Also sie wollen nicht als Insel, sie wollen nicht als Insel auftreten und in Berlin das Ganze umsetzen, sondern sie treiben es als Stadtstaat Berlin voran, um es dann aber halt deutschlandweit umzusetzen. Okay, ja. Verstanden.
Und wie gesagt, das passt ja auch dann mit dem Rheinland-Pfalz-Koalitionsvertrag.
Ja. Jochen, EAI, haben wir gerade schon drüber gesprochen im Vorgespräch und gerade auch in der Intro hier. Du warst dort und die EHI-Studie zeigt ein starkes Wachstum bei mobilen Bezahlen im Handel. Klingt wie eine Binse. Kannst du noch mal ganz kurz was zu den EHI-Studienzahlen sagen? Und möglicherweise auch nochmal zu der Kritik, die immer wieder hochkommt, weil einige Dinge bei den EAI-Zahlen ja dann doch fehlen.
Ja, erstmal vielleicht ein Lob, weil das ist eigentlich die einzige konsistente Studie, die sich mehr oder weniger kaum verändert hat in den letzten 20 Jahren, wo man auch längerfristige Tendenzen erkennen kann. Sonst gibt es halt irgendwie eine Studie von irgendeinem Research-Institut, die dann nach 2-3 Jahren wieder eingestellt wird und die kann man dann nicht mit einer anderen Research-Studie vergleichen, weil andere Basen etc. etc. Insofern ist erstmal gut, dass es diese Studie gibt vom EHI, das seit Jahren da ist und man da wirklich auch schöne Trends erkennen kann. Aber sie ist natürlich nicht repräsentativ für den Zahlungsverkehrsmarkt, weil es ausschließlich die Händler anschaut, also die Retail-Händler. Es schaut natürlich auch die Retail-Händler an, die im E-Commerce sind. Aber das sind jetzt nicht die globalen E-Commerce-Plattformen. Also das kann Booking.com mit drauf oder kann Airbnb und kein Uber, sondern letztendlich sind es die hiesigen, aktiven Retailer, sei es in ihren Ladengeschäften oder mit ihren Online-Shops.
Also
aber
auch
das
ein
ist ja
Zalando.
Alle schon mal ganz gut.
Bitte? Also auch ein Zalando ist nicht dabei, sondern...
Ein Zalando ist dabei, doch.
Okay, also weil du gerade sagtest, Retailer, weil Zalando...
Ja gut,
hat ja,
Zalando ist ein E-Commerce-Retailer.
Okay, die sind dann dabei, aber ein Amazon ist nicht dabei.
Amazon ist auch dabei. Also
Amazon ist auch dabei.
Ja, aber es sind jetzt beispielsweise die Mineralölkonzerne nicht dabei, es sind die Apotheken nicht dabei, es sind die reinen Plattformen, also Booking.com, Airbnb nicht dabei. Es ist kein Uber Eats dabei. Es sind im Grunde die klassischen Händler. Und Amazon ist ja ein klassischer Händler. Okay. Zalando ist ein klassischer Händler. Also auf dieser Basis, bei den großen Volumen, die im Handel sind, sind die Zahlen genommen. Deswegen gibt es natürlich eine Indikation, wie dann die Verteilung der Zahlmethoden ist. Aber wir müssen natürlich sagen, dass rein digitale Plattformen, Shopify, ein kleiner Shopify-Händler, ein kleiner Vermieter auf Airbnb, natürlich eine ganz andere Zahlakzeptanz hat. Da ist vermutlich die PayPal- und Apple Pay-Akzeptanz viel höher als bei einem Zalando oder als bei einem Amazon.
Okay. Aber dann sag mal was zu den Zahlen selber. Also was ist rausgekommen? Also ich habe schon gesehen, jede fünfte unbare Zahlung ist mittlerweile per Smartphone und per Smartwatch. Und was sonst? Was waren sonst die Erkenntnisse? Also das ganze Thema New Debits kam hoch. Also vielleicht gibst du uns noch einen kleinen, ein bisschen mehr Insight in die Zahlen.
Ja, also letztendlich die Zahlen, wenn man auf den Jahresrhythmus anschaut, nicht großartige Überraschungen. Bargeld geht wieder in meiner Regel 1,5%, genau auf den Punkt 1,5% zurück, im Grunde wie seit Jahren. Die Girocard stottert weiter, auch wie seit Jahren. Auch das haben wir ja schon lange immer kritisiert, wenn ich das Produkt nicht weiterentwickle, passiert irgendwann Peak Girocard, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre schon hinter uns. Also es verlieren Marktanteile, sind immer noch die größte Zahlmethode, aber sie verlieren Marktanteile. Die eigentlich zwei relevanten Dinge, die wirklich herausgestochen sind, ist Nummer eins das Wachstum von Mastercard Visa Debitkarten. Das war im letzten Jahr leicht unter der Kreditkartenanzahl und man hat, wenn man den Trend einfach weiterführt, war es eigentlich klar, dass man in diesem Jahr so groß wie die Kreditkarten sind. Man ist nicht nur so groß geworden, sondern auch deutlich höher. Also da ist ein wahnsinniges dynamisches Wachstum mit drin im Vergleich zu allen anderen Zahlmethoden. Ist da die Dynamik drin? Und das widerspricht ja eigentlich dem, was wir generell so sprechen im Kontext Vero, im Kontext souveräne Zahlverfahren. Die Realität da draußen ist genau das Gegenteil. Die souveränen Zahlverfahren stottern, die Veros und PayDirects und Co. sind noch nicht messbar und die wirklich Marktanteile gewinnen, sind die internationalen Zahlverfahren. So, und das Zweite ist...
Aber darf ich ganz kurz etwas sagen zum Thema, ich würde nicht sagen, die souveränen Zahlverfahren stottern, weil sie souverän sind, sondern die souveränen Zahlverfahren, die momentan da sind, sind nicht innovativ. Also / Girocard.
Girocard ist nicht innovativ. Die anderen souveränen, also die PayDirects, Giropays etc., haben sich nie durchgesetzt, weil sie auch nicht innovativ waren. Jetzt gibt es das neue Ding, Vero, was ich erst noch beweisen muss.
Richtig,
was wo ich wir beweisen auch noch werden. große Fragezeichen haben, ist, wo ist denn eigentlich der Competitive Edge, außer ich bin souverän? Bin ich denn wirklich souverän, wenn ich auf AWS laufe? Also diese Punkte sind auch noch mit Fragezeichen versehen. Schafft es Vero in den Trend für sich zu nutzen als Differenzierungsfaktor? Aber wenn ich mir wirklich die Marktanteile anschaue, spricht eigentlich eher für internationale Zahlverfahren. Also für, und da können wir gleich jetzt zum Thema Mobile gehen, für die Apple Pays, für die PayPals, für die Mastercard Visas und nicht
aber das
für
haben
die
nationalen Zahlverfahren. Aber das hast du doch jetzt wirklich mal ehrlich gesagt weder für Vero noch für den digitalen Euro ernsthaft jetzt schon erwarten können. Also der digitale Euro ist gar nicht da. Und Vero hat natürlich im Handel bisher noch gar nicht irgendwie wirklich stattgefunden. Also insofern finde ich die Kritik, ich verstehe sie, ich höre sie, aber ich kann sie nicht so ganz nachvollziehen, weil das die können Kritik wir ja wirklich erst, das können wir, glaube ich, erst in 2 bis 3 Jahren frühestens und wahrscheinlich erst in 5 Jahren, weil das Ganze, das wissen wir beide, ein neues Scheme aufzubauen, einfach echt ein Ultramarathon ist. Das können wir jetzt noch gar nicht sehen.
Die Kritik ist gar nicht Richtung Vero. Also das wäre auch vollkommen überzogen, da zu sagen, da muss Vero 1, 2, 3, 4, 5% haben. Kann sie gar nicht haben.
Genau.
Aber der Trend zu souveränen Zahlverfahren ist ja keine Diskussion, die wir erst seit Vero haben. Die haben wir schon im Kontext PayDirect gehabt aber, und gesagt, im Kontext Girocard gehabt.
Aber das, was ich gerade versuchte zu sagen, ist ja einfach, nur die Souveränität, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist kein, das hast du auch gerade schon angedeutet, wo ist der Competitive Edge? Den muss man noch beweisen und die Girocard hat ihn halt immer weniger. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Genau.
Sie hat das Thema, was du ja gerade oder was wir gerade schon festgestellt haben, was ein Riesentrend ist, nämlich zum Thema hin Mobile, komplett verpennt.
Ja.
Die eine oder
nicht
andere
nur mobile,
Bank hat
online, mobile,
genau,
alle Innovationen verpennt.
Genau. Und deshalb muss man sich dann nicht wundern, dass dieses Verfahren, was souverän war, einfach weiterhin einen schleichenden Tod erfährt und wahrscheinlich noch mehr abfällt im Laufe der nächsten Zeit, auch wenn es momentan immer noch ein sehr, sehr langsames Schrumpfen ist. Also da bin ich völlig bei dir. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Vielleicht ein kurzer Hinweis zum Thema souverän und Amazon, AWS. Boah, ich weiß nicht, irgendwie ich verstehe die Kritik, dass man sagt, es gibt keine vernünftige oder warum lauft ihr auf Amazon, wenn ihr souverän sein wollt? Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil es ja vor allen Dingen halt auch um souveräne Rails geht. Ich verstehe natürlich, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass du halt souverän sein willst, auch was das ganze Thema Hosting angeht. Wir haben einfach momentan, das weißt du auch selber, noch ein Problem bei skalierbaren Hyperscale-Infrastrukturen. Und die hast du halt momentan noch nicht. Also insofern verstehe ich das irgendwie, dass man da möglicherweise erstmal den Weg über Amazon geht. Aber vielleicht findet man irgendwann auch, wenn man Richtung Lidl guckt oder irgendwo anders hinguckt, auch eine vernünftige europäische Cloud, in der man das Ganze laufen lassen kann. Aber ich glaube, der Unterschied bei Vero ist ja vor allen Dingen darauf bezogen, dass man halt die Zahlungsverkehrsinfrastruktur der europäischen Banken benutzt.
Total richtig. Aber wenn ich das als Hauptargument habe, dann muss ich auch ein verdammtes europäisches Rechenzentrum finden, was nicht in der Hand von Amazon über den Cloud Act auch von der US-Regierung einsehbar ist. Aber wenn wir die Diskussion aufmachen, wo sind denn die Daten von der Deutschen Bank? Die sind auf Google-Servern. Also von daher, dann wird es ja, die Diskussion wird ja viel größer. Es ist nur, wo man sich fragt, so haben die kein deutsches Rechenzentrum gefunden, was in der Hand von deutschen Anbietern ist. Also SAP hat eins, Lidl hat eins. Es gibt in Frankfurt 100.000 Rechenzentren, die das machen.
Wobei wir, glaube ich, wissen, dass Lidl vermeintlich in Europa läuft. Ne? Also da läuft halt ein Stack, also ein Layer läuft in Europa. Ja. Ansonsten läuft das, was da unten drunter liegt, halt auch noch woanders. Ne? Also ja, insofern ist das auch nicht, auch noch nicht so souverän, wie man das möglicherweise manchmal sich wünscht.
Ja. Aber letztendlich bietet es halt wieder auch beispielsweise Kontexte des digitalen Euros Angriffspunkte, weil die natürlich 100% souverän auch in der kompletten Architektur sind. Aber das ist da der Schrei zwischen Währung und digitalen Euro, in den ich gar nicht reingehen will. Aber noch ein letzter Punkt zum Thema EAI, bevor wir das dann auch, vielleicht auch abschließen. Der Riesenwachstumsmarkt ist, wie du anfangs gesagt hast, im Thema Mobile Payment. Also jetzt 25% ungefähr der Transaktionen sind Mobile Payment. Kann man davon ausgehen, dass ein Großteil Apple Pay ist. Aber nicht nur Mobile Payment, sondern das für mich viel spannendere war, dass nur noch 13% der Zahlung oder 14%, weiß gar nicht mehr genau, der Zahlung kontaktbehaftet ist. Und der Rest alles NFC. Und wenn wir mal nur ein paar Jahre zurückdenken, das war ja vollkommen unklar, dass NFC diesen riesen Erfolgszug.
Da hat Corona echt was gemacht,
genau.
Ne?
Exakt, das war der Corona-Moment, genau.
Glaube ich auch, ne? Also haben die Menschen wirklich verstanden, dass sie ihre Karte irgendwie in der Hand behalten wollen und nur noch so irgendwie kontaktlos drüber huschen wollen.
Ja.
Und ansonsten, wie war es sonst? Also so wie fühlte es sich an? Also wie sieht es aus im deutschen Zahlungsverkehr?
Es war wie immer, es waren eher die klassischen Anbieter. Mir ist aufgefallen, früher war das die Easy Cash, die der Hauptsponsor war, die natürlich ist im Rahmen der ganzen Fusion mit PayOne fusioniert worden, auch mit Ingenico und Worldline, das ist ja alles dann über verschiedene M&As gegangen und heute ist halt dann der große Sponsor PayOne gewesen. Die interessante Veränderung auf der Acquiring-Seite, also wo wir eigentlich ja sehen, dass wir eine Stripe, eine Adyen sehen, die ja eigentlich mittlerweile die großen Player sind, die hat sich da zumindest bei der Ausstellerfläche noch nicht dargestellt. Das ist noch die fast zum ruhigen Bonner, der ruhigen Bonner Welt passende, die ruhige deutsche Acquiring-Welt mit auch natürlich den internationalen Acquirern mit den kleinen Niederlassungen, aber die wirklich großen Player, die Adyens und die Stripes, die waren zumindest gemessen an ihrer Größe und gemessen an ihrem Stand so nicht da. Es gab auch einen Vortrag von Adyen, ja, aber wenn ich mir die Größe des PayOne-Stand angeschaut habe und dann die anderen und dann denke, wie groß PayOne im Vergleich zu Adyen und Stripe ist, passt das nicht mehr so ganz. Das ist halt dann doch vielleicht noch die zu deutsche Sicht.
Ja, vielleicht ist einfach auch dann irgendwann diese Konferenz dann für diese neuen Player dann doch nicht die relevanteste.
Ich glaube, die Stände wahrscheinlich von Adyen, Stripe und Revolut und so waren der OMR das X-fache größer.
Stripe habe ich gar nicht gesehen, aber Revolut habe ich gesehen.
Okay.
Jochen, wir machen ein bisschen weiter mit Vero, weil es gab Kritik von Vero am digitalen Euro. Es gab ein paar Ankündigungen, es gab ein paar erfolgreiche Tests und es gab Kritik, über die wir aber gerade schon gesprochen haben, nämlich dass Vero die Infrastruktur von Amazon Web Services nutzt. Aber vielleicht willst du uns noch ein bisschen was sagen zur Kritik am digitalen Euro von Seiten Martina, die Ankündigungen und halt auch die Tests.
Ja, Vero macht weiter den Weg, den ich auch schon ein paar Mal hier kritisiert habe, dass Vero sich an die Speerspitze des Lobbyings gegen digitalen Euro setzt, statt das den Verbänden zu überlassen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Auch die getätigten Aussagen fand ich schwierig in dem Artikel, angefangen von der Überschrift, wir brauchen keine EZB-App. Natürlich brauchen wir eine EZB-App, weil Vero ist eben nicht nur in komplett Europa verfügbar. Selbst in Deutschland ist Vero nicht verfügbar. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Fallback-App, sei es für die Kunden, die kein Vero haben oder auch vielleicht für die Touristen, dass man da so schwarz-weiß...
Aber glaubst du wirklich, dass die EZB eine Endkunden-App rausbringen sollte?
Ja.
Glaubst du wirklich?
Sollte nicht, hat die EZB von Anfang an gesagt, es wird eine Fallback-App geben, aber das ist eine Fallback-App für die, die kein eigenes Frontend entwickeln wollen, die kein Vero machen, die keine Integration, die Banking-App machen, dass man eine Fallback-App hat. Auch im Kontext, wie gesagt, der Touristen, die hier rüberkommen, denen man nicht zumuten will, dass man ein Bankkonto aufmacht bei einer Bank. Also von daher, das wird es geben. Und alleine das Reiben daran verstehe ich nicht. Wenn die EZB von vornherein sagt, das sollen Fallback-Apps sein. Die Veros dieser Welt sollen das Frontend sein und nicht diese Bürokratie-App einer Behörde. Warum man sich dann da Stunden, Wochen, Monate lang daran reiben soll, das verstehe ich nicht. Dass man sich überhaupt in diesen Lobbying so reingibt, verstehe ich nicht. Und was auch bei den Händlern, auch beim EHI, extrem negativ aufgestoßen ist, war eine weitere Aussage von Martina Weimert, die sagte, das Vertrauen, was wir hatten, dass die Händler ihre Zusagen bei der Integration erfüllen, genauso wie manche PSPs, das wurde erschüttert und wir sind da teilweise auch sehr enttäuscht von. Das hat bei etlichen Händlern sehr zu Verunstimmung geführt. Die sagten, was soll denn das? Wir machen wahnsinnig viel für Vero. Warum muss die uns jetzt öffentlich in den Rücken fallen? Also von daher, kommunikativ, vielleicht sollte man mal einen Kommunikationsberater der guten Frau geben. Sie hat unnötig Porzellan zerschlagen, unnötig auf der Händlerseite, teilweise auf der PSP-Seite und in dem ganzen Thema Lobbying, digitaler Euro. Sie wird früher oder später mit der EZB zusammenarbeiten müssen. Tut sie sich auch keinen Gefallen.
Let's see. Also ich glaube, die Kritik am digitalen Euro beziehungsweise das, was da gerade an Monstern gebaut wird, kann ich in Teilen verstehen, auch wenn ich auch verstehe, was du sagst. Bei den Händlern und bei PSPs erinnere ich mich selber daran, dass ich auch sehr häufig, als wir noch Giropay gebaut haben, mich auch darauf verlassen habe, was mir bestimmte Partner gesagt haben. Und dann war ich auch teilweise sehr enttäuscht darüber, wie schnell oder wie langsam es dann gelaufen ist oder auch gar nicht.
Aber dann muss ich differenzieren. Da muss ich sagen, ich bin enttäuscht über manche. Aber genau. Ich bin über Händler enttäuscht und ich gleichzeitig auf der Handelsseite sage, was ich mache hier wahnsinnige Prioritäten, dass das Ding durch die Tür geht. Wie gesagt, schlechte Kommunikation.
Ja. So, und dann lassen Sie aber bitte noch über die erfolgreichen Tests sprechen.
Ja.
Was hat da stattgefunden von EPI mit den italienischen und portugiesischen Zahlungsdienstleistern?
Es gab Proof-of-Concept-Tests in der Interoperabilität auf der EMSA-Technik. Gut, das ist aber jetzt nichts Neues, hat BlueCode ja auch vor Jahren schon gezeigt, haben die Portugiesen mit den Spaniern vor Jahren schon gezeigt. Also das ist jetzt, ist gut, dass Vero das jetzt auch damit drin ist. Wo ich mir, und das habe ich beim EHI auch mitbekommen, wo ich mir sehr stark am Kopf kratze, ist, dass die ganze Technik, die da jetzt schon gebaut ist für Interoperabilität, es gibt da jetzt Ausschreibungen, dass das ganze Ding nochmal 1:1 neu nachgebaut wird, aus Banksicht, in Bankhand, nach dem Motto not invented here, wir wollen da nicht mit EMSA arbeiten, sondern wir wollen das in-house haben, wo nochmal 2 Jahre Zeit vergeht, um was zu bauen, was heute schon da ist, wo man sich fragt, haben wir nicht andere Prioritäten? Sollten wir nicht wirklich 100% den Fokus auf Händlerakquise, Kundenakquise setzen, statt jetzt irgendwie Hintergrundtechnik auszutauschen?
Ich weiß nicht, wem die M-Pesa-Technik gehört.
BlueCode. Also das Clearing und Settlement ist BlueCode. Im Grunde genau das Gleiche wie das Clearing und Settlement von Mastercard und Visa gehört Mastercard und Visa. Sind IT-Dienstleister. Das wollen sie jetzt wohl austauschen. ich kann die Logik dahinter verstehen, ich kann die Priorisierung nicht verstehen. Das kann ich in 5 Jahren machen, in 10 Jahren machen, aber nicht, wo mein Fokus im Moment wo ganz anders liegen sollte.
Genau, also die Logik kann ich, glaube ich, auch verstehen, weil man nämlich vielleicht erstmal sicherstellen möchte, dass diese Infrastruktur, die dann möglicherweise sehr wichtig wird in der Zukunft, die Interoperabilität, dass man sie halt auch im eigenen Haus hat und keine Abhängigkeit erzeugt zu einer Blue-Code-Infrastruktur. Das kann ich schon verstehen.
Die Frage ist, was bringt mir diese Abhängigkeit, beziehungsweise bringt sie mir nicht? Ich bin ja immer irgendwo abhängig von irgendwelchen IT-Dienstleistern. Aber wie gesagt, ich verstehe es grundsätzlich nicht, ich verstehe zu vieles in manchen Themen einfach nicht und habe dann.
Dann lass uns doch mal überlegen, ob wir das Fintech SumUp verstehen, die einen milliardenschweren Börsengang in London versuchen. Verstehst du das?
Das verstehe ich sehr gut und wundere mich, warum es so nicht schon längst passiert ist.
Siehst du auch London als guten Ort?
Ja. Also wenn ich in Europa ein IPO machen will, dann gibt es eigentlich im Tech-Bereich nur 3 Standorte, London, Amsterdam und Frankfurt und eigentlich London. Wobei wir schauen müssen, dass die in London schon sind, hier eine Wise oder die in London gehen wollten, eine Klarna, jetzt nach USA gegangen sind, nach New York. Also der Standort London ist jetzt auch nicht mehr der Go-To-Standort. Aber insofern als ohnehin in UK basierendes Fintech, auch wenn SumUp ja ein deutsches Fintech ist, aber die Regulierung, Lizenz saßen ja immer schon in London, macht Sinn, da nach London zu gehen.
Ich bin wirklich auch gespannt, weil dieses Gerücht gibt es ja schon länger und jetzt wird es aber scheinbar konkreter. Ne? Ich glaube, es gab sogar schon ein Filing. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls gibt es wirklich wohl sehr konkrete Vorbereitungen und das, was im Markt momentan kolportiert, sagt man, glaube ich, ne, wird, ist 10 bis 15 Milliarden US-Dollar Bewertung. Das wäre schon irgendwie auch echt ein Wort. Wo steht Adyen heute? Weißt du das?
Gute Frage. Lass mich mal nachher mal nebenher schnell googeln, während du sprichst.
Dann kann hier googelt zuhören. Der Chef noch selbst.
Genau.
Hier gibt es keinen Faktensteck im Hintergrund und keine Stimme, die danach kommt. Der Jochen guckt doch selber, was die Bewertung von Adyen heute ist. Wenn SumUp bei 10 bis 15 liegt, liegt Adyen drüber oder drunter? Was glaubst du? Ich würde sagen Adyen bei 23.
Liegt bei 29 Milliarden.
Oh ja, dann war ich
29,7 Milliarden. Also wir rundet sogar 30.
Dann war ich mit 23 schon mal jedenfalls nicht so schlecht.
Aber guck mal, jetzt gleich mal zum Spaß, Worldline, wo die gerade liegen. Die liegen bestimmt bei 300 7. Millionen. Die haben gestanden. 639 Millionen. Die haben ein bisschen was wieder geschafft hier.
Echt? Kein Unicorn mehr?
Nee, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr.
Okay, Wahnsinn. Jochen, dann geht's weiter. Die Kollegen von PayPal hatten kürzlich eine etwas merkwürdige Ankündigung, dass sie jetzt nicht mehr in der Google Wallet dabei sein wollen. Jetzt bleibt diese Verknüpfung aber doch bestehen. Erklär uns ganz kurz, was da hochkam und was jetzt dann doch nicht kommt.
Ja, also ganz komische Geschichte. Es startete erst wohl in den USA und dann auch in Europa, dass es hieß, wegen der PayPal-App und der NFC-Funktionalitäten der PayPal-App wird es PayPal nicht mehr als Funktion in Google Wallet geben. Also im Grunde, dass die PayPal-App das führende NFC-Produkt ist bei PayPal und nicht hinter einem anderen wie Google Wallet ist. Das ging durch die Presse, erst in den USA und dann hier. Und dann irgendwann kam bei uns der Anruf, so habt ihr darüber gesprochen, wir müssen das zurückrudern, das ist alles falsch. Das muss wohl eine Ente gewesen sein, wo auch immer die herkam. Und wie es halt häufig so ist bei Enten, jemand liest das und ohne nachzufragen wird es repliziert, sodass dann wohl die PR-Kollegen von PayPal irgendwie die ganzen Redaktionen abtelefoniert haben, gesagt, Achtung, das ist eine Ente, das stimmt nicht. Deswegen auch jetzt hier die Korrektur von der Meldung, die wir im letzten Podcast hatten.
Gut, dann machen wir weiter und wir haben gerade schon über Zahlverfahren, Infrastrukturen von Zentralbanken gesprochen und in Brasilien gibt es Pix. Pix könnte man eigentlich auch so etwas wie den digitalen Euro bezeichnen, oder?
Ja, also im Grunde haben wir die zwei großen Initiativen, die ja auch für den digitalen Euro als Vorbild gelten. PIX in Brasilien und UPI in Indien, die jeweils extrem erfolgreich waren. Es ist jetzt nicht digitales Zentralbankgeld, so sperrig, sondern letztendlich ist es eine neue Infrastruktur auf nationaler Ebene auf Basis Instant Payment, die sich jeweils sehr, sehr erfolgreich durchgesetzt hat. Und ich weiß auch, dass die Kollegen von der EZB oder der Bundesbank x-mal in Brasilien waren. Und by the way, die Diskussion rund um die App kommt auch aus Brasilien, weil da gab es nämlich eine zentrale App, die letztendlich den MVP-Standard gesetzt hat, damit man gesagt hat, hier, das sind die notwendigen Flows, die wir übergreifend eingehen müssen. Und dafür gibt es auch eine App. Und wenn ihr was Besseres, Schöneres, Schnelleres macht, dann sehr gerne, aber ihr müsst mindestens das treffen. Und das hat dann auch zu einer Veränderung geführt hinsichtlich der App-Diskussion beim digitalen Euro. Und warum haben wir das jetzt? Weil PayPal nutzt PIX in Brasilien, also hat das als Funding-Methode integriert und vielleicht ist es auch ein Signal für PayPal in Europa, für Deutschland.
Für den digitalen Euro.
Ja.
Let's see. Aber ich habe auch schon mit Marc von Summer, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, schon häufiger über PIX gesprochen. Und würdest du es eher als Äquivalent zu SEPA-INS sehen oder würdest du es eher als Äquivalent zum digitalen Euro sehen?
Ich würde es eher als Äquivalent zu SEPA-INS sehen. Also letztendlich, ja, die haben da eine, genauso UPI in Indien,
ja,
die haben da eine neue SEPA-like Instant-Payment-Infrastruktur hochgezogen.
Ja, würde ich auch sagen. Jochen, über Trade Republic sprechen wir ähnlich häufig wie über die Kollegen von Raisin in diesem Podcast, weil es immer wieder News gibt. Dieses Mal ist es eine News, die eigentlich fast eine Non-News sein sollte, aber es ist eine News, weil Trade Republic startet plötzlich einen telefonischen Support rund um die Uhr für Kunden.
Starten nicht nur als News, sondern haben das ja auch, wenn du mal die Werbung anschaust, als großen Störer in der Werbung drin. Es hat offensichtlich zu großen Problemen geführt, dass das nicht da war und vielleicht sogar zu Wachstumsschwierigkeiten, dass man das jetzt so proaktiv nach vorne drücken muss, dass man jetzt auch einen Kundenservice hat. Gratulation.
Es gibt kein proaktiv, es gibt nur aktiv, aber ist egal. vielleicht ist es aber auch ein Vorgriff auf so etwas wie telefonischer Verkauf im Rahmen des Altersvorsorgedepots.
Das kann man natürlich, wenn man die Leute da rumsitzen hat, das sind 1000 Service Agent in 8 Sprachen, 24 Stunden verfügbar. Das kann man natürlich dann auch nutzen. Kleine Anekdote aus dem Nähkästchen von PayPal. Die Leute in Dublin, die den europäischen Customer Support ursprünglich gemacht haben, die waren nicht nur Customer Support, sondern auch Outside Sales Agents, Telesales Agents und haben dann auch die Händler angerufen.
Dann lass uns sprechen über die deutsche Börse. Die haben etwas getan, mit dem, weiß ich gar nicht, hättest du damit gerechnet? Eigentlich passt es total und gleichzeitig habe ich mich trotzdem ein bisschen darüber gewundert, dass die deutsche Börse mit 200 Millionen bei Kraken eingestiegen ist und damit aber auch nur eine 1,5-prozentige Beteiligung erworben hat. Wie siehst du das?
Das sehe ich erstmal eine fette Marktkapitalisierung für Kraken. Gratulation dafür. Gleichzeitig ist übrigens heute auch eine Information gekommen, dass die Kollegen von Coinbase versuchen, sich aus dem Spot-Trading so ein bisschen rauszuziehen, weil da offensichtlich die BlackRock ETFs, ETCs, wie auch immer man sie benennen muss, Peace, genau, da wohl als Wettbewerb reingehen und man eigentlich gar nicht mehr so eine Exchange braucht. Insofern ist Deutsche Börse macht Sinn, dass sie sich in das Thema reinbegibt. Wir wissen ja, die Börse Stuttgart hat das ja auch schon lange gemacht, mit einem eigenen Market Maker auch aufgebaut, mit BSDEX und Bison.
Aber ganz kurz nochmal, bitte, was will Coinbase machen? Coinbase will rausgehen aus dem Spot Trading für was?
Sie haben eine sehr starke Abhängigkeit von Spot Trading und sie wollen sich von dieser Abhängigkeit von Spot Trading lösen, sondern wollen links und rechts andere Erlösströme aufbauen, weil sie wohl strategisch davon ausgehen, dass der Erlösstrom aus Spot Trading, also sprich, ich kaufe physische Stücke Bitcoin und Ethereum, dass der irgendwann im Wettbewerb nicht mehr so relevant sein ist, wie sie heute sind.
Weil es zulasten des ETF, ETCs auf Bitcoin und so weiter dergleichen geht. Krass, ja. Ne? Wie plötzlich diese, in Anführungszeichen, Legal Wrapper das echte Spot-Trading für Krypto verändert, ne?
Ja. Und ich meine, das Gleiche gilt natürlich für Kraken. Dass natürlich die Deutsche Börse jetzt mit Kraken da zusammenarbeitet, bedeutet natürlich erstmal vermutlich eine Überkreuzbeteiligung auch bei den Produkten. Also sprich, dass ich vielleicht die Kraken-Krypto-Sachen irgendwo auf den Plattformen der Deutschen Börse handeln kann und umgekehrt vielleicht sogar die klassischen ETF-Produkte und Aktien bei Kraken. Das sieht man ja auch bei Bitpanda, die ja auch in das Thema vor langer Zeit schon eingestiegen sind, dass man da auch normal traden kann. Also die Welten fusionieren mehr und mehr.
Ja, Bitpanda hat es ja mit der Börse Stuttgart, glaube ich, ja, jetzt auch weiter forciert, ne?
Ja, die haben irgendwie getokenized Wertpapiere. Mit wem sie das machen, weiß ich gar nicht.
Ja. Über Revolut haben wir gerade schon gesprochen im Rahmen der OMR. Und Revolut investiert, verschiebt, wird bestraft. Gib uns ein bisschen mehr Insight zum Thema Revolut.
Ja, erstmal haben sie eine neue Europazentrale in Paris aufgesetzt, im historischen Börsenviertel. Das kenne ich sehr gut, weil da war PayPal und eBay Frankreich auch immer und war da x-mal. Das ist eine schöne Gegend.
Und haben eine neue Filiale in Barcelona eröffnet.
Und haben eine Filiale, eine Bankfiliale. Bankfilialen sterben nicht. Offensichtlich Revolut macht es auch. In Barcelona eröffnet. Und gleichzeitig haben sie irgendwie in Italien Bußgeld von 11 Millionen bekommen für Geschäftspraktiken im Zusammenhang von Investmentangeboten und Kontoführung, was auch immer das sein mag, haben irgendwie wohl irreführende Angaben.
Okay. Gut, dann haben wir die Revolut-Kollegen auch hinter uns. Dann aber zur nächsten Neobank oder zu einem Banking-as-a-Service-Provider, der auch fast jedes Mal in diesem Podcast vorkommt. Eine Zeit lang mit positiven Nachrichten, eine Zeit lang mit neutralen Nachrichten, dann eher mit negativen. Und jetzt würde ich sagen, es ist auch eher mal eine negative Nachricht, nämlich die Solaris Bank will Standorte schließen.
Ja, offensichtlich alle externen Standorte. Sie haben ja UK schon nach der Übernahme so eines Solaris-Klons zugemacht und abgeschrieben. Jetzt ist Frankreich, Italien, Spanien dran. Die werden zugemacht und werden jetzt in Deutschland gebündelt. Das heißt, gibt es eigentlich nur noch Office in Frankfurt und in Berlin. Und ja, also auch das tut man zurückdrehen im Vergleich zum großen Wachstumspfad, der offensichtlich nicht funktioniert hat, auch die Auslandsexpansion offensichtlich nicht funktioniert hat. Was natürlich auch bedeutet, der Fokus, den wir letztes Mal besprochen hatten, eher auf Banken und weniger auf Fintechs, wird insofern da auch stärker, weil wenn ich jetzt als Fintech ins Ausland wachsen möchte, hätte mir natürlich auch sowas in Frankreich, Italien, Spanien gut getan als Standorte und Expertise vor Ort. Das ist jetzt alles zentral aus Deutschland. Ob das so gut ist, müssen dann die Fintechs sehen. Aber so viele Fintechs sind ja auch bei der Solaris gar nicht mehr angeschlossen.
Ja. Dann gibt es einen Anstieg beim Betrug von Konten und Karte. Das melden jedenfalls die deutschen Banken. Und das kommt aus einer Statistik des Bundeskriminalamtes. Also ist das mehr Phishing und Social Engineering oder was siehst du als die typischen Fälle, die momentan zum Betrug mit Konto und Karte führen?
Also es heißt hier in der Meldung primär Phishing, Identitätsdiebstahl und nicht autorisierte Abbuchung. Also letztendlich, das ist ja alles das Gleiche. Ich versuche mit einer Phishing-Seite die Identität von jemandem drin zu bekommen und dann Transaktionen zu machen. Das ist natürlich dann häufig damit auch verbunden, dass das Geld bei dem Endkunden hängen bleibt, weil wenn er irgendjemandem sein Passwort, seinen PIN gegeben hat und dachte, es ist bei seiner Bank, aber dann irgendwie auf eine Phishing-Seite reingefallen ist, dann bleibt der Schaden bei ihm erstmal hängen, beziehungsweise man muss gute Argumente haben, um das bei der Bank durchzuklagen. Es spricht nochmal dafür, dass wir da die ganze Infrastruktur auch vielleicht im Kontext der Audi-Wallet besser bekommen, dass wir dann auch feststellen, ist die Webseite, wo ich da bin, tatsächlich meine Bank-Webseite oder ist das einfach jemand, der so tut, als wäre meine Bank. Und die Webseiten werden ja dummerweise auch durch AI immer besser und immer cooler und immer schwieriger zu erkennen.
Ja, und diese ganzen DHL-Meldungen und sowas, die sind natürlich irgendwie auch immer ganz gemein, ne? Wo Leute dann irgendwie ganz rund darum, dass sie gerade wirklich ein Paket verschicken oder verschickt haben, plötzlich aufgefordert werden, plötzlich nochmal irgendwie was nachzuverzollen oder was zu bezahlen. Also das ist schon irgendwie echt auch ziemlich, ziemlich mies, was da abläuft. Ich habe letztens auch eine Doku zugesehen zu den ganzen SMSen, die da rund um diese ganzen Paketdienste verschickt werden.
Ich habe jetzt eine sehr interessante Phishing-Mail bekommen vom Zentralen Bundesamt der Steuern. Jetzt sitzen die hier in Bonn, deswegen weiß ich, dass die überhaupt existieren, die mich angeschrieben haben nach dem Motto, wir wollen mal rausfinden, wo du in welchen Exchanges Krypto hast und du musst bitte das jetzt mal melden hinsichtlich der Versteuerung. Das war eine sehr gut gemachte Mail, aber kam natürlich nicht von dem Bundesamt, sondern war eine Phishing-Mail.
Da hat jemand mitbekommen, was du so in deiner Freizeit tust.
Ja, ich glaube, dann, Jochen, die schreiben einfach mal alle an.
Nein, das ist schon sehr, sehr kontextualisiert. Dann gab es noch eine Meldung, die Firma Plus Eins kommt nach Deutschland und bringt ein Umschuldungsmodell nach Deutschland. Das heißt, Menschen, die in die sogenannte Klarna-Schuldenfalle gefallen sind, bekommen jetzt ein Angebot, um aus ihren finanziellen Sorgen besser wieder rauszukommen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber möglicherweise ist es ein Markt, der gewachsen ist durch die ganzen Buy Now, Pay Later-Angebote. Wie siehst du das?
Ja, A, hatten wir nicht mal so ein Angebot von Fabit, glaube ich, hieß das, was auch in dem Bereich
Krehl.
Ging. Genau, von Susanne Krehl. Ich finde das ja gar nicht schlecht und ich sehe auch den Markt im Kontext, insbesondere in der jungen Zielgruppe bei Klarna. Ist das aber ein Geschäftsmodell? Ist das ein Standalone-Startup oder ist das ein Feature? Und da habe ich meine Sorgen, ob das tatsächlich viel zu klein ist im Vergleich zu einer Company. Dass es da einen Markt gibt, ja. Ist das ein wirkliches Geschäftsmodell für ein Fintech? Glaube ich nicht.
Ich bin auch wirklich vorsichtig und vor allen Dingen, wenn es ein Venture Case sein soll, das ist so ein negativ beladenes Thema. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Leute wirklich da rein investieren wollen.
Also ich hatte jetzt gerade ein anderes Beispiel, was ich mit dem hier sehr, sehr stark vergleichen würde. Ich hatte bei meinem Osterurlaub, der Flug von New York zurück, der wurde gestrichen, weil da irgendwie die Lufthansa Mitarbeiter gestreikt haben. Ich weiß gar nicht, wer, ob es jetzt die Stewardessen und Stewards waren oder die Piloten. Auf jeden Fall wurde er gestrichen. Da gibt es ja diese Flight Rights dieser Welt, die diese Fahr- und Fluggastrechte ermöglichen. Ich bin in meinen AI gegangen und habe gesagt dazu, ich war auf dem Flug. Kannst mal checken, ob ich da Fluggastrechte habe. Dann sagte die, ja klar, hat mir ein Schreiben gemacht, hat mir die Webseite von der Lufthansa gegeben, wo ich das Schreiben reingepostet habe und ich habe mal Geld bekommen, habe eben nicht 30% an Flightride bezahlt. Und ich glaube, das ist das gleiche Modell hier. Ich kann auch, wenn ich in so einer kleinen Schuldenfalle bin, doch auch mal die AI fragen, die dann gegebenenfalls auch sagt dazu, das sind deine Möglichkeiten, hier kannst du einen Brief hinschreiben Was ist denn dann der langfristige Mehrwert eines solchen Startups im Vergleich zu dem, was eine AI macht?
Die Keynote von Pip zum Thema AI noch nicht wirklich gehört.
Nee, habe ich noch nicht, habe ich gesagt.
Die Menschen, die heute AI nutzen, sind the rich man. Und die Leute, die halt Buy Now, Pay Later Angebote nutzen und in eine Schuldenfalle fallen, sind wahrscheinlich möglicherweise gerade nicht die, die jetzt schon wirklich aktiv AI nutzen.
Das mag sein, also zumindest meine Kinder, die nutzen das schon und ihre Freunde auch. Also insofern, da sind wir schon in der Zielgruppe. Aber mir geht es ja darum, wenn ich ein Startup gründe, eine Company
gründe, ich verstehe das schon, Jochen.
Muss ich ja also, nicht nur heute denken, sondern auch in 5 Jahren oder 10 Jahren. Und spätestens dann sind wir durch AI-isiert.
Genau, mal gucken, dann Plus Eins noch da ist. Jochen, das waren schon die News aus diesem Monat. Gar keine Personal-News. Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, aber mir fällt gerade nichts dazu ein. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns und hören uns dann wieder mit den Mai-News.
Die vermutlich auch sehr gut sein werden durch die verschiedenen Mai-Feiertage, die da jetzt alle noch kommen.
Ja, vielen Dank.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.